ARD. Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Helma Bartolomei ist bei uns. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Über 20 Grad werden am Karsamstag erwartet. Wenn man da nicht ein Lüstchen bekommt, ne, den Balkon zum Beispiel auf Vordermann zu bringen, Blumenkästen bepflanzen, Hochbeete bestücken, Blumen säen, Rasen vertikutieren. Können wir unserem Tatendrang freien Lauf lassen oder sind Sie persönlich eher noch ein bisschen zurückhaltend? Könnte ja noch mal kalt werden, oder?
Also es gibt ja oft so einen Jahresfahrplan durch den Garten, wo man sagt, da hat jede Arbeit so seine Zeit und man kann schon vieles machen. Trotzdem muss ich immer noch ein bisschen auf die Spaßbremse treten, weil natürlich jetzt mit Tomate, Gurke, Pelagonie und Co. wird es natürlich noch nichts, aber man kann schon natürlich Sachen machen. Und das sind eben wirklich so diese klassischen Sachen. Also man kann die ersten Gemüsesorten natürlich aussehen. Man kann gucken, dass man praktisch pflanzt. Also dort sind ja die Möglichkeiten, Obstbäume, Rosen, Sträucher, Hecken, Stauden kann man pflanzen. Man kann was umpflanzen noch, wenn das noch nötig ist. Man kann durchaus gucken, dass man vielleicht schon mal im Winterquartier nachguckt, wie sieht es da aus bei den Kübelpflanzen. Man könnte vielleicht schon mal, wenn die nicht zu warm gestanden haben, auch schon mal ein bisschen was vielleicht an den schattigen Platz rücken, aber immer noch mit dem Gedanken, dass man es notfalls wieder reinräumen müsste, wenn es nochmal kalt wird oder nochmal abdecken müsste, wenn es nochmal kalt wird. Vielleicht sind noch Sachen, die zurückzuschneiden sind, leichte Pflegeschnitte, wo noch vielleicht die Rosen noch nicht zurückgeschnitten worden sind oder wo man vielleicht bei den Stauden noch runterschneiden muss. Also es gibt genug zu tun, bevor wir wirklich ins ganz Sommerliche umschwenken.
Ja, das war jetzt so eine ganz schöne Liste, muss ich sagen. Und Sie haben auch die Kübelpflanzen, die im Winterquartier waren, gerade erwähnt. Und da haben wir nämlich auch eine Frage von Astrid Bäumler aus Mutschen. Sie fragt, welche dürfen denn jetzt schon nach draußen und worauf sollte man achten? Also Sie haben schon angedeutet, nicht gleich ganz raus, sondern erstmal so ein bisschen in Hausnähe wahrscheinlich.
Na, denen geht es so wie uns. Also wenn die wirklich den ersten Tag in die Sonne kommen, kann es schlimmstenfalls einen Sonnenbrand geben, bei den immergrünen Sachen wie Oleander, da haben wir dann genauso so eine Aufhellung im Blatt drin. Deswegen erstmal ein bisschen halbschattig stellen. Später können die dann in die Sonne. Und wir haben es uns meistens so ein bisschen zur Praxis gemacht, dass wir so tatsächlich sogar an einem eher regnerischen Tag mal rausstellen, damit auch der Regen mal so ein bisschen drüber geht. Und man muss es aber schon noch eben, wie gesagt, unter Beobachtung halten, weil Anfang Mitte Mai haben wir ja immer diese Eisheiligen und da kann es durchaus eben nochmal frostig werden. Ich weiß, ich wiederhole mich da immer wieder mit diesen Frostigen, aber man vergisst es sehr leicht,
wenn
eben so sommerliches Wetter wird schon.
Naja, der Tatendrang ist eben, und wenn es so schön wird und jetzt am Sonnabend gerade sollen bis 25 Grad werden, da hält es doch keinen mehr drin. Ne? Und da muss man in der Erde wühlen und muss irgendwas machen. Sie haben auch erwähnt, neue Staudenpflanzen, das kann man also jetzt aber auch schon tun.
Ja, also es ist durchaus so, dass man da wirklich mal gucken kann in den Beeten. Natürlich muss man immer bedenken, die Pflanzen entwickeln sich ja erst im Beet und so manches, was sich so auf den ersten Blick als Lücke zeigt, wird natürlich dann auch von den bestehenden Pflanzen dann praktisch überwachsen. Und da darf man natürlich auch nicht zu eng pflanzen, aber vielleicht kann man auch nochmal was abteilen, wenn es irgendwo eine Ecke zu groß geworden ist. Man ist auch bei Geranium mal ein Stückchen was abgestochen, weil es einfach zu groß wurde von der Fläche. Und damit schafft man natürlich auch wieder Platz für Neues und kann dann natürlich auch vielleicht nochmal eine Umpflanzung machen, wo was fehl am Platz ist. Und Neupflanzung ist eben, wie gesagt, auch möglich.
Und da haben wir jetzt gerade auch die Frage von Klaus Gebhardt aus Niedervisa mit beantwortet. Der wollte nämlich wissen, wann man Stauden teilen kann. Und zwar hat er extra noch geschrieben, die nicht im Frühjahr blühen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist. Oder?
Ja, es hängt immer davon ab, was es für welche sind. Also man kann natürlich teilweise im Frühjahr teilen, man kann stellenweise im Herbst, man kann bei manchen Pflanzen aber auch nach der Blüte teilen. Und das hängt eben davon ab, was es für Pflanzen sind, welche Blütezeiträume.
Okay. Und diesen legendären Satz, den kennt wohl jeder. Jeder gute Gärtner macht in seinem Garten einen Haufen. Auch nach so vielen Jahren immer noch die Lache auf ihrer Seite, nicht? Hans-Joachim Preil und Rolf Herrich, das ist wirklich herrlich, diese beiden. Und wir reden jetzt mal über den Haufen im Garten, Stichwort Kompost. Lateinisch, habe extra nachgeguckt, Compositum, das Zusammengestellte, auch das schwarze Gold des Gärtners genannt. Kompost ist idealer Dünger. Frau Bartolomei, warum eigentlich?
Naja, also wenn man sich das überlegt, das wäre ja eigentlich in der Natur so, dass das Laub runterfällt, dass die Früchte runterfallen und eigentlich normalerweise die Dinge auf der Fläche bleiben und damit eigentlich ja in den Kreislauf wieder übergehen. Mhm. Und das unterbrechen wir ja, wir greifen ja dort ein, wir räumen Laub weg, wir ernten, wir schneiden Sträucher, Bäume, Büsche zurück und damit unterbrechen wir das. Und da ist eben der Gedanke wirklich zu sagen, das, was vielleicht jetzt sonst auf der Fläche passieren würde, passiert ja praktisch dort auf dem Kompost. Man mischt Materialien miteinander und bringt das praktisch wieder dann später aus auf den Flächen. Und da ist es eben, wenn es nur kurzzeitig praktisch durchgerottet ist, dann habe ich das sehr nährstoffreich, wenn es nochmal umgesetzt wird und dann länger liegt, dann kann man schon Verluste teilweise auch haben oder eine Auswaschung von Nährstoffen, die sehr beweglich im Boden sind. Und es hängt halt immer davon ab, was ich machen möchte. Mhm. Und es gibt auch wirklich die Möglichkeit, auf der Fläche direkt auszubringen, als Mulch und auf der Fläche verrotten zu lassen. Und das mache ich jetzt im eigenen Garten auch sehr gerne, weil das natürlich auch diesen Schritt praktisch mit diesem dann über den Kompost gehen und umsetzen praktisch manchmal verhindert. Nicht überall geht das. Man muss immer gucken, was sind es für Pflanzen und was bringt man da für Laub unten drunter aus oder wo kann man es liegen lassen. Aber grundsätzlich wäre das auch eine Methode.
Mhm. Ja. Stichwort umsetzen haben Sie gerade genannt. Wie oft soll der Kompost umgesetzt werden?
Also ich setze den gar nicht groß um. Also bei mir kommt der wirklich direkt wieder in den Flächen praktisch, wird er wieder ausgebracht, wenn ich wirklich richtig düngen will damit. Und da wird es eben im Gemüsebeet für die Pflanzung mit benutzt. Und da liegt der Kompost bei mir nicht länger wie ein Jahr. Mhm. Aber wie gesagt, vielfach nutze ich das praktisch auch direkt auf der Fläche, wenn eben Schnitt gut anfällt oder Laub, dass ich das klein mache und eben unter Sträuchern, unter Hecken, zum Beispiel Rasenschnitt auch unter den Gemüsepflanzen. Natürlich jetzt keine große Schicht, aber dass man das eben wirklich direkt auf der Fläche wieder mit einsetzt.
Das ist ja auch ein guter Tipp für alle, die im Prinzip keinen Platz vielleicht für einen Komposthaufen oder so einen Komposter haben, ne?
Das hat verschiedene Vorzüge. Es hat natürlich auch manchmal Nachteile, aber der Vorzug ist natürlich schon, dass man erstmal einen Bodenschutz hat. Der Boden ist bedeckt und Bodenorganismen finden dort ihr Futter sozusagen und Nährstoffe gehen dann praktisch für die Pflanze wieder in den Kreislauf über. Ich habe eine gute Bodenstruktur, gutes Wasserhaltevermögen, gutes Nährstoffhaltevermögen, guten Lufthaushalt und man hat natürlich dort auch den Vorteil, dass eben so dieses Austrocknen und dieses permanent Wässern müssen nicht so da ist, also das kann man dann etwas reduzieren. Wildkraut kommt nicht so durch, wenn man die Fläche immer wieder bedeckt hält. Man muss natürlich eben, wie gesagt, gucken, was für Material, also wenn ich zum Beispiel einen Schurf am Apfel hatte, würde ich das jetzt nicht unbedingt unter einem Apfel liegen lassen, dann würde ich das wegräumen, aber grundsätzlich kann man das eben auf anderen Flächen wieder mit einbringen.
Kurze Frage noch, was darf auf dem Kompost, also wenn wir jetzt mal von dem Komposthaufen ausgehen und was darf unter Umständen nicht drauf oder unter keinen Umständen drauf?
Also ich denke mal, das ist das meiste, was wir nicht drauf tun, ist den meisten auch logisch, also Fleischreste oder solche Sachen, was eben Mäuse und so weiter anzieht, das lassen wir raus. Stachliches ist manchmal schwierig, weil man das auch nach einer Weile noch wiederfindet und Pflanzenkrankheiten, die über lange Zeit überdauern können, das ist natürlich manchmal auch schwierig.
Helma Bartholomei ist wieder im Studio. Und wir waren stehen geblieben beim Thema Komposthaufen. Muss es denn, ich habe extra jetzt nochmal Haufen gesagt, der berühmte Haufen im Garten sein oder gibt es auch Alternativen? Frau Bartholomei.
Naja, also der Komposthaufen ist natürlich das Ursprünglichste. Ne? Also es müsste nicht mal eine Umrandung geben und das würde funktionieren, wenn wir es richtig aufschichten. Aber natürlich gibt es auch Hilfsmittel. Also es gibt diese Thermokomposter, die praktisch ja so gestaltet sind, dass man dort eine höhere Erwärmung praktisch erreicht und damit auch eine schnellere Umsetzung. Und das ist natürlich schon eine Möglichkeit, das alles so ein bisschen geordnet in Form zu bringen. Und man muss immer gucken, wie sind die gestaltet, die Komposter. Manchmal gibt es ja auch solche Sachen, die zusammengesteckt werden aus Holz oder aus Kunststoff. Sowas gibt es ja auch. Man muss immer gucken nach der Größe und man muss auch immer gucken, eben, dass diese Mischung richtig komplett gut funktioniert. Das ist das eigentlich das A und O. Also wenn ich jetzt so einen Thermokomposter komplett befülle, nur mit Grasschnitt, dann schimmelt das gnadenlos. Oder wenn ich jetzt nur trockenes Laub habe von Eichen, dann wird das einfach eine ganz trockene Sache bleiben und nicht verrotten. Und das ist eben das A und O, diese Mischung.
Jetzt haben Sie den Thermokomposter schon angesprochen. Ein Kollege hat heute Morgen zu mir gesagt, er hätte einen elektrischen Kompostierer. Ist das jetzt wieder was anderes? Oder?
Also es gibt immer speziellere Sachen und es gibt immer mehr Hilfsmittelchen. Aber aus meiner Sicht, denke ich mal, ist es der normale Kompost, der eigentlich gut funktioniert, wenn man es richtig mischt. Also ich denke mal, da sind wir manchmal viel zu sehr mit diesen ganzen technischen Sachen praktisch beschäftigt.
Lieber das Ursprüngliche.
Wir wollen ja eigentlich einerseits zurück zur Natur irgendwo, wollen ja weniger Abfälle, weniger Plaster und so weiter. Und da ist alles, was jetzt irgendwie technisch ist, natürlich teilweise wirklich, was mit Abfall entsteht eigentlich. Mhm. Ja.
Da hat ein Hörer geschrieben, was halten Sie von diesem Kompostbeschleuniger?
Naja,
da gibt's ja so ein Mittelchen. Ne?
Also es ist immer dann eine Möglichkeit, wenn ich nichts zur Verfügung habe. Und wir versuchen es aber eigentlich immer so zu machen, dass wir einfach eine Schicht von diesem, wenn wir durchsieben, da hat man ja so dieses Grobe, was dann so übrig bleibt. Und das nehmen wir immer ganz gerne schon mal zum Impfen, praktisch für den neuen Kompost. Mhm. Da hat man dann auch schon wieder Bodenorganismen drin. Kann es also auch mal eine Schaufel Erde sein, die man dort dazwischen nimmt. Hat man aber nichts zur Verfügung, ist es eine Möglichkeit, das zu beschleunigen.
Mhm. Alles klar. Wir gehen mal ans Telefon. Hallo, guten Tag. Ihre Frage bitte.
Guten Tag, mein Name ist Marna Rühle. Eine Frage, und zwar setzt sich bei mir an den Johannisbeersträuchern und am Flieder jetzt auch so ein Flechtenbelag an. So graue Flechten sind das. Ist das schädlich? Muss ich da die Sträucher rausmachen oder kann ich das lassen?
Mhm. Nee, braucht man nicht rausmachen. Also dort wird es auch einfach so sein, wenn man dort mal mit dem Fingernagel kratzt, wird man sehen, ist das unter dieser Flechte völlig in Ordnung. Und das schädigt also nicht das Holz. Wichtig wäre bei gerade eben den Johannisbeeren oder bei den Stachelbeeren oder auch bei Bäumen, bei Obstbäumen, dass man dann eben immer wieder sorgt, dass es eine gut belüftete Krone gibt, dass man immer wieder auch junges Holz fördert, um praktisch eine Wüchsigkeit zu haben. Aber die Flechten beeinträchtigen nicht das Holz, beeinträchtigen nicht die Pflanze. Man hat nur manchmal bei Johannisbeeren den Eindruck, wenn das Holz immer älter wird, dass das stecken bleibt irgendwie. Das hat aber eher was mit dem Schnitt zu tun, dass man vielleicht zu wenig schneidet oder dass die Pflanzen überaltert sind, dass sie vielleicht auch zu schwach sind, dass es denen vielleicht auch nicht gut geht an dem Standort. Also bei wüchsigen Pflanzen macht das eigentlich keinen Schaden. Und wir wechseln ja ohnehin immer dieses alte Holz aus, praktisch zugunsten jüngerer Triebe, die eben besseren Ertrag haben.
Der Wolfgang aus Leipzig, der hat sich wahrscheinlich ein bisschen später eingeschaltet oder zugeschaltet zu unserer Sendung. Er fragt, er hat heute seine bestellten Geranien bekommen, ob er sie jetzt schon in die Balkonkästen setzen kann. Das hatten wir ganz am Anfang mal, ja. Aber Sie können es ja ganz kurz nochmal beantworten.
Ja, also wenn wir jetzt wüssten, ob es frostfrei bliebe und jetzt weiter so geht mit den 15, 20 Grad, wäre es kein Thema, die zu bepflanzen und rauszustellen, sobald es eben kalt wird. Das ist das Problem. Frostig mögen die das eben nicht und da muss man bei all dieser Sommerbepflanzung, das steht ja überall in den Märkten jetzt schon friedlich vereint, die Frühjahrs- und die Sommerbepflanzung. Und da ist es eben alles das, was jetzt keine Kälte verträgt, ist dann, selbst wenn es überlebt, sieht das dann manchmal nicht mehr so gut aus.
Mhm. Und dann machen wir gleich mal weiter, Frau Bartholomei, mit den Fragen unserer Hörer. Und da hat der Andreas geschrieben, unser Apfelsinenbäumchen hat circa 10 Jahre gut geblüht, gute Früchte getragen, im Sommer auf der Terrasse, im Winter im Treppenhaus einen hellen Standort gehabt, auch in diesem Jahr. Aber jetzt sieht das Bäumchen sehr vertrocknet aus. Wir haben nichts anders gemacht als sonst. Früchte hat es auch angesetzt. Haben Sie eine Idee, was das sein könnte?
Das ist jetzt wieder das Gucken durch die Glaskugel.
Ja.
Das werden wir wahrscheinlich nicht so hundertprozentig sagen können. Also oft sind es manchmal Kleinigkeiten, mal ein Ticken zu viel Wasser, ein Ticken zu wenig Wasser. Man sollte ruhig mal den Ballen rausheben aus dem Topf, mal angucken, wie sieht das aus, vielleicht auch wirklich mal dran riechen. Mhm. Manchmal merkt man es ja schon am Geruch, dass es dort irgendwas war, was geschimmelt oder gefault hat. Manchmal sieht man auch Schädlinge im Topf, das ist ja manchmal beim Reinräumen, dass man auch sowas mit reinschleppt im Topf sozusagen. Und ansonsten würde ich jetzt einfach, ich habe die Bilder gesehen, einfach erstmal kräftig zurückschneiden, dass die Pflanze vielleicht eine Chance hat, mit verbliebenen Wurzeln, wenn es jetzt wirklich ein Wurzelschaden ist, mit verbliebenen Wurzeln wieder auszutreiben und vielleicht auch erstmal halbschattig-schattig stellen, dass die also nicht auch direkte Sonne jetzt haben.
Genau, so, dann hat der Dieter aus Grünhainichen geschrieben, er hat seit einigen Jahren an der Südseite seiner Garage ein Beet für Tomaten. Die Ernte war immer gut. Im letzten Jahr ist dann plötzlich eine Pflanze nach der anderen eingegangen, bis sie gemerkt haben, dass es einen starken Befall mit Ameisen gab. Seine Frage, was kann man dagegen tun? Lohnt sich an dieser Stelle der Anbau noch oder sollte man die gesamte Erde austauschen?
Mhm. Naja, also hier ist eben die Frage, die wühlen ja wahrscheinlich sehr stark. Die Frage ist auch, ob es irgendwelche Läuse vielleicht gab, was ja die Ameisen dann auch anlockt. Und hier würde ich wahrscheinlich sogar wirklich einen Erdaustausch machen, also dass man einen Teil der Erde praktisch austauscht. Guckt vielleicht auch, dass man dort eine Bodenabdeckung macht, gut bewässert praktisch, weil das teilweise ja dir dann auch ein kleines bisschen vergrämt.
Und die Martina aus Schwarzenberg hat gleich zwei Fragen. Einmal zu ihrem Mangold, der hat Fraßschäden. Also vorher waren schon viele Blätter löchrig, jetzt sind viele der frischen Blätter auch schon wieder angefressen, nur noch die Rippen teilweise übrig. Schnecken oder andere Tiere konnte sie nicht finden. Den Mulch um die Pflanzen hat sie weggenommen, ringsum gehäckselt. Was könnte das sein?
Naja, man
klingt nach Schnecke, ne?
Das klingt nach Schnecke. Also ja. Ist nicht immer alles so auf den ersten Blick erkennbar und manchmal braucht es eine Weile, ehe man es tatsächlich entdeckt. Und gerade wenn es so richtig rausgefressen ist, klingt es mir schon sehr nach Schnecke oder Raupe. Und da sollte sich wirklich nochmal auf die Suche begeben. Und man kann natürlich dort teilweise absammeln. Man kann auch versuchen, Pflanzen ein kleines bisschen zu schützen. Also Mulch ist natürlich auf den ersten Blick ein schönes Schneckenversteck. Das wird aber mit dem Gehäckselten auch so sein. Also hier müsste man dann einfach mal gucken, ob man das mal komplett wegnimmt dort. Wir hatten ja jetzt immer geredet, dass Mulch da sehr schön ist. Aber so als Abdeckung des Bodens und als Schutz des Bodens. Aber manchmal ist es auch ein Versteck. Also da wirklich nochmal genauer hingucken.
Genau. Und sie hat noch eine zweite Frage, die Martina. Was kann man tun, damit die Erde im Gewächshaus besser Wasser aufnimmt? Sie ist trotz Kompost und Mulch immer staubtrocken.
Naja, das wird am Ende schon funktionieren darüber, dass man eben dort eine Mischung macht im Kompost aus verschiedenen Materialien. Und da ist es eben auch wichtig, wirklich immer wieder vielleicht auch zu überlegen, ob man die Fläche dann abdeckt. Ne, das immer wieder mit bei diesem, ja, so ein bisschen hin und her gerissen sein, Abdeckung eben für Bodenschutz, Feuchtigkeit zu halten, aber eben auch dann manchmal Versteck für kleine Tierchen, eben wie die Schnecken, was wir gerade sagten beim Mangold. Also man hat nie alles beieinander, aber das Einmischen von Kompost ist eben eine gute Variante und eben wirklich auch diese Bodenabdeckung, weil das hält Feuchtigkeit.
Das war's für heute. Besten Dank, Helma Bartolomei. Vielen Dank.
Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere Hausarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.